Wir steigen heute ein in die Serie Erneuerung, Impulse aus dem Buch Esra. Eine 11-teilige Serie. Wir werden uns intensiv mit diesem eher wenig bekannten Buch Esra beschäftigen. Und darum werde ich zuerst einen kurzen Überblick geben, dass wir ein bisschen eine Orientierung haben, wo sind wir überhaupt unterwegs mit Esra? Zu welcher Zeit, in welchen Umständen? Und dazu habe ich eine kleine Tabelle erstellt. Esra und Nehemia, eigentlich gehören die zwei zusammen. In der jüdischen Tradition war das ein Buch. In der jüdischen Bibel war das ein Buch. Und Esra und Nehemia, die wirkten auch gemeinsam in Jerusalem. Das Buch, beide Bücher sind möglicherweise von Esra selbst zusammengestellt worden. Er hat sicher auf schriftliche Aufzeichnungen Nehemias zurückgegriffen, aber möglicherweise hat Esra beide Bücher zusammengestellt. Und das Buch Esra, das setzt ein mit einem Erlass des persischen Königs Kyros, ein Jahr, nachdem er das babylonische Weltreich erobert hatte. Das ist 538 vor Christus. Was ist mit dem Volk Gottes, mit Israel zu jener Zeit? Sie sind im Exil, in Babylon. Sie wurden 586 definitiv weggeführt. Jerusalem wurde zerstört, der Tempel in Trümmern. Ein Schock für das jüdische Volk, für Israel, die niemals gedacht hätten, dass so etwas passieren könnte. Eine nationale Katastrophe, die die Existenz des Volkes Gottes bedrohte und in seinen Grundfesten erschütterte. Und Kyros nun erlaubt den Juden wieder zurückzukehren nach Jerusalem. Hoffnung kommt auf. Es schmeckt nach Erneuerung, nach Zeiten der Wiederherstellung. Und in Esra 1 bis 6 wird diese Rückkehr aus dem Exil beschrieben. Esra war da noch nicht aktiv. Das geschah unter Serubabel und Jeschua. Und sie bauen den Tempel wieder auf. Wir lesen auch in den Propheten Haggai und Zacharia von diesen beiden Männern. Sie bauen den Tempel auf, das dauert seine Zeit, 515 vor Christus können sie den Tempel wieder einweihen. Das ist der Höhepunkt des ersten Teiles von Esra. Und dann gibt es einen Zeitsprung, 60 Jahre. Und im zweiten Teil des Buches Esra, 7 bis 10, wird beschrieben, wie Esra zurückkehrt. Das ist so 458 vor Christus. Und Esra organisiert die Gesellschaft in Jerusalem neu. Er führt religiöse, gesellschaftliche Reformen durch und wirkt dann noch gleichzeitig mit Nehemia. Nehemia ist ab 445 in Jerusalem. Er baut zuerst die Stadtmauer wieder auf. Das ist eine bekannte Geschichte, der Bau der Mauer Jerusalems. Und er reformiert auch die Gesellschaft. Das ein kurzer Überblick über die Zeit. Die Frage ist ja, was gibt es für Parallelen zu unserer Zeit, in der wir leben? Was hat das, was die Israeliten zu jener Zeit erlebt haben, mit uns, mit unserer Zeit zu tun? Nach dem Exil konnten die Juden für über 2000 Jahre nie mehr einen unabhängigen Staat gründen. Bis 1948 hatten sie keinen eigenen politischen Staat. Juda blieb eine Provinz Persiens und die Juden unter fremder Vorherrschaft. Es gab keinen König mehr. Das ist die markanteste Veränderung. Nach dem Exil keinen König mehr. Somit musste es zu einer Trennung von Politik und Religion kommen, von Palast und Tempel. Und wir haben in Westeuropa dieselbe Entwicklung, dass die Religion immer weniger Einfluss auf Politik und Gesellschaft hat. Der Einfluss des christlichen Glaubens schwindet, er wird kleiner, die Politik, die Gesellschaft interessiert sich nicht mehr länger oder immer weniger für das Erbe des christlichen Glaubens. Und so, wie die Juden innerhalb des persischen Weltreiches, ein Reich von gigantischem Ausmaß, eine verschwindend kleine Religionsgemeinschaft waren und bedroht davon waren, ihre Identität und ihren Glauben völlig zu verlieren und sich ganz ihrer Umgebung anzupassen, so herrscht diese Gefahr auch heute. Kyros, der war zwar tolerant in religiösen Dingen, pluralistisch würde man heute sagen. Er hat gesagt, viele Religionen haben Platz in meinem Reich. Alle dürfen nach ihrer Fasson selig werden. Betet den Gott an, den ihr möchtet. Und so sehen auch wir uns einer pluralistischen Gesellschaft gegenüber, einer stark säkularisierten Gesellschaft, in der wir die am christlichen Glauben, am christlichen Bekenntnis festhalten, eine kleine Schar sind. Und so sehen wir, wie die Israeliten, die Juden, die zurückgekehrt sind, dringend Erneuerung brauchten, Wiederherstellung brauchten. So sind auch wir auf Erneuerung, auf Wiederherstellung angewiesen. Die Gemeinde Jesu Christi in der Schweiz braucht Erneuerung, braucht Wiederherstellung, damit sie nicht mehr und mehr in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Gott hat einen Aufbruch geschenkt in die Zeit Esras hinein und Nehemias. Er hat Wiederherstellung geschenkt, Erneuerung, sehr eindrücklich. Und ich glaube, wir können viel von dieser Zeit lernen. Steigen wir nun ein in Esra 1 und 2, in die beiden Kapitel, zu Beginn des Buches. Und hier ist es interessant, dass Esra damit beginnt, dass er unseren Blick zuerst auf Gott selbst lenkt. Denn Wiederherstellung und Erneuerung gehen vom Herzen Gottes aus. Erneuerung ist vor allem anderen Gottes Herzensanliegen. Ich lese aus Esra 1 die ersten 4 Verse. Und im Jahr 1 des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit sich das Wort des Herrn aus dem Mund des Jeremia erfülle, den Geist des Kyros, des Königs von Persien. Und dieser ließ einen Aufruf durch sein ganzes Königreich ergehen, auch schriftlich. So spricht Kyros, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat mir der Herr, der Gott des Himmels, gegeben, und er selbst hat mir aufgetragen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda liegt. Wer immer von euch aus seinem Volk ist, sein Gott sei mit ihm, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda liegt, und er baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels, das ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und jeden, der übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Männer seines Ortes mit Silber und mit Gold unterstützen und mit Gütern und mit Vieh, außerdem mit den freiwilligen Gaben für das Haus des Gottes in Jerusalem. Da erweckte der Herr den Geist des Kyros. Ist das nicht erstaunlich? Hier beginnt Gott erneuernd zu wirken, nicht bei irgendeinem, sondern beim mächtigsten Herrscher der damaligen Zeit. Ein heidnischer Herrscher, der glaubt nicht an Jahwe, an den Bundesgott Israels. Und doch erweckt Gott seinen Geist, damit dieser, der mächtigste Mann der Welt, tue nicht, was in seiner Agenda steht, sondern was in der Agenda Gottes steht. Damit dieser Gottes Pläne tue, verwirkliche. Hier sehen wir eindrücklich, wie Gott in seiner Souveränität die Weltgeschichte lenkt. Um nicht die Geschichte großer Männer, sondern seine eigene, die Heilsgeschichte, voranzubringen. Glauben wir noch daran, dass Gott auf eine solche Weise wirken kann? Dass Gott die Herzen von Königen, von Herrschern lenken kann? Nicht nur unsere kleinen persönlichen Nöte und Herausforderungen sieht, sondern die Weltgeschichte in seiner Hand hat und souverän wirkt. Ich lese die Verse 5 und 6. Und die Familienhäupter Judas und Benjamins und die Priester und die Leviten, alle, deren Geist Gott erweckt hatte, machten sich auf, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Und alle, die um sie herum waren, stärkten ihre Hände mit Geräten aus Silber, mit Gold, mit Gütern und mit Vieh und mit Kostbarkeiten, abgesehen von allen freiwilligen Gaben. Gott hat damit begonnen, den Geist des Kyros zu erwecken, und nun fährt Gott fort in seinem Wirken. Er erweckt den Geist all derjenigen, die zurückkehren sollen, zurück nach Jerusalem. Und wir sehen hier eindrücklich, Gott ist es, der es tut, nicht wir. Und er beginnt mit jedem Einzelnen, mit einzelnen Personen aus dem Volk Gottes. Es kehrten lange nicht alle Juden zurück nach Jerusalem. Viele blieben auch. Sie hatten es sich gut eingerichtet, vielleicht ein Haus gebaut, führten ein angenehmes Leben, aber Gott erweckte den Geist derer, die zurückkehren sollen. Und diese Heimkehrbewegung, die wurde immer größer. Es gab eine erste Rückkehr und eben dann noch spätere mit Esra, mit ja, weiteren auch. Da kehrten immer mehr zurück. Gott bewegt Herzen und er tut es auf seine souveräne Art und Weise. Wir sind im Moment im Teenie Weekend seit Freitagabend. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ich gehe dann auch wieder zu den Teens zurück. Wir haben eine gute Zeit und unser Herzensanliegen der Leiter ist, auch für dieses Weekend, dass wir uns wünschen, dass Gott die Herzen der Teenies berührt, bewegt, ja erweckt. Und wir haben gesehen, Gott kann es, Gott tut es. Im Herbst waren zwei Teenies im Untilager der FEG Schweiz und ihr Herz wurde von Gott erneuert. Sie haben davon berichtet und wir wünschen uns mehr davon. Aber nicht wir können es tun. Wir können mit den Teenies zusammen diese Zeit haben, der Gemeinschaft, diese Zeit mit Jesus. Aber dass Jesus ihnen begegnet, Gott tut es durch seinen Geist. Wir wünschen es uns. Bitte betet dafür. Sie sind jetzt auch am Bibellesen. Sie lesen miteinander in der Bibel, haben stille Zeit. Betet, dass sie von Jesus angesprochen werden. Es sind Jesu Worte. Und dieses Wort ist lebendig und kraftvoll. So betet dafür, dass die Teens das erfahren. Dass sie anders aus dem Wieken zurückkehren, als sie am Freitagabend gekommen sind. Gott möchte sie erneuern, er möchte sie verändern. Ich kann es nicht. Gott muss es tun. Darum ist es auch nicht so schlimm, dass ich hier bin. Gott soll es tun. Was ist Gottes Ziel, wenn er Menschen erweckt, erneuert? Was ist das Ziel der Rückkehr? Es ist der Wiederaufbau des Tempels. Der Fokus ist klar. Es geht um die Anbetung Gottes. Wenn Gott den Geist von Menschen erweckt, dann führt dies zur Anbetung seiner selbst. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. So sagt es uns der Westminster-Katechismus, sich für immer an Gott zu erfreuen. Erfreust du dich an Gott selbst, an seinem Wesen, daran in seiner Gegenwart seine Schönheit zu sehen? Gott möchte die Liebe zu ihm wiederherstellen, dass wir uns freuen an dieser nahen, ganz intimen Beziehung zu ihm, dass wir ihn um seiner selbst willen suchen, nicht um seiner Gaben willen, einfach um ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen und voller Freude ihn zu sehen. Das ist das Ziel. Und Gott wirkt durch sein Wort. Ich lese Esra 1, 7 bis 11. Und König Kyros gab die Geräte des Hauses des Herrn heraus, die Nebukadnezar aus Jerusalem fortgeschafft und in das Haus seines Gottes getan hatte. Und Kyros, der König von Persien, händigte sie Mithredat, dem Schatzmeister, aus, und dieser zählte sie Sheshbazar vor, dem Fürsten von Juda. Und dies war ihre Zahl: Goldschalen 30, Silberschalen 1000, Ersatzstücke 29, Goldschälchen 30, Silberschälchen der anderen Art 410, andere Geräte 1000. Alle Geräte aus Gold und aus Silber zusammen 5400. Dies alles brachte Sheshbazar mit hinauf, als die Verbannten aus Babel nach Jerusalem hinaufgeführt wurden. Okay, jetzt fragst du dich sicher, was hat das mit Gottes Wort zu tun? Und dass Gott durch sein Wort wirkt. Was haben diese Tempelgeräte damit zu tun? Sehr viel. Es geht ja gemäß Esra 1,1 um die Erfüllung des Wortes Gottes aus dem Mund des Propheten Jeremia. Okay, wir müssen forschen gehen im Propheten Jeremia. Dort gibt es an einer zentral bedeutsamen Stelle ein prophetisches Wort des Jeremia. Und das möchte ich euch lesen, das ist Jeremia 27, ab Vers 21, dort sagt Jeremia: So also spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, über die Geräte, die übrig geblieben sind im Haus des Herrn und im Haus des Königs von Juda und in Jerusalem. Nach Babel werden sie gebracht werden, und dort werden sie bleiben bis zu dem Tag, an dem ich mich ihrer annehme, Spruch des Herrn, und sie wieder heraufbringe, zurück an diese Städte. Das ist interessant, nicht? Gottes Wort ist zuverlässig und wahr. Und Gott lässt keine seiner Verheißungen dahinfallen, sondern erfüllt sie in seiner Treue. Sogar die Geräte des Tempels, sagt Gott, ja, die werden geraubt werden. Jerusalem wird zerstört werden, ob ihr es glaubt oder nicht. Aber das ist nicht das Ende. sie werden auch wieder zurückkommen nach Jerusalem. Und in Esra nun lesen wir genau das, dass Gott sein Wort in Erfüllung bringt, sogar an den Tempelgeräten. Und es gibt noch eine weitere Prophetie des Jeremias bezüglich des Exils, die ist vielleicht bekannter, dass das Exil nämlich 70 Jahre dauern sollte. Jeremia spricht darüber in Kapitel 25. Ich lese hier auch ein paar Verse dazu. Jeremia hatte prophezeit: Darum, so spricht der Herr der Heerscharen, weil ihr nicht auf meine Worte gehört habt, seht, sende ich hin und hole alle Sippen des Nordens, Spruch des Herrn, auch zu Nebukadnezar, dem König von Babel, meinem Diener. Auch Nebukadnezar muss Gott dienen. Und lass es über dieses Land kommen und über die, die darin wohnen und über alle diese Nationen ringsum. Und ich werde sie verwüsten und so weiter. Und dieses ganze Land wird verwüstet, wird zur Einöde und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Und wenn 70 Jahre erfüllt sind, werde ich am König von Babel und an jener Nation, Spruch des Herrn, ihre Schuld heimsuchen, auch am Land der Kaster, und ich werde sie für immer verwüsten. Erstaunlich, was hier alles vorhergesagt wird. Die Zerstörung Jerusalems und Judas durch Nebukadnezar, eine 70-jährige Gefangenschaft der Israeliten, dann aber auch die Zerstörung des babylonischen Weltreiches. Erstaunlich. Nun ist es auch so gekommen, wie Jeremia prophezeit hatte. Und hier seht ihr, warum ich zuvor so viele Zahlen gebracht habe. Jetzt müssen wir das überprüfen mit den 70 Jahren. Wenn man die Zerstörung des Tempels nimmt, 586 vor Christus, und die Rückkehr 536, dann sind das nur 50 Jahre. Es geht nicht auf mit den 70 Jahren. Aber wenn man jetzt schaut, vor der Tempelzerstörung gab es bereits zwei Deportationen. Nebukadnezar hatte 605 vor Christus bereits die ersten Juden nach Babel geholt, unter ihnen Daniel. Man kann es nachlesen im Buch Daniel. Dann hat man 605 vor Christus bis 538 das Edikt des Kyros. Das sind nicht ganz 70 Jahre, aber so die Rückkehrbewegung 536, ja, da ist man bei ungefähr 70 Jahren, 605 bis 536. Und gleichzeitig, wenn man von der Zerstörung Jerusalems her rechnet und des Tempels 586 bis zur Einweihung des Tempels 515 vor Christus, hat man noch einmal 70 Jahre. Und das ergibt so wie eine doppelte Erfüllung dieses Wortes der 70 Jahre Exil. Spannend, wie Gott wirkt, wie Gott seine Verheißungen erfüllt. Nicht immer so ganz offensichtlich, aber wir haben hier die zweimal 70 Jahre. Und Thomas Benziger, der geforscht hat zu diesem Thema und ein ganz spannendes Buch geschrieben hat zu Esra, der schreibt von einem großen Trost, der in dieser Tatsache liegt. Er schreibt, die beschriebene doppelte Erfüllung der 70 Jahre Exilszeit lassen uns sehr entspannt der Tatsache gewiss sein, dass Gott die Zeit, die Weltzeit, doch auch unsere ganz persönliche Lebenszeit im Auge und im Griff hat. Und dass ihm nichts entgleitet, mögen die Umstände noch so dramatisch aussehen. Das ist ein großer Trost, den wir haben dürfen. Gott hat die Zeit, auch meine Zeit, im Griff. Und Gott kann warten. 70 Jahre wartet er. Die Frage ist, ob wir auch warten können. Das ist manchmal eine Herausforderung. Gerade beim Thema Erneuerung, da geht es mir zumindest so, ich denke da sofort an Aufbruch. Ich denke, ja, dass da etwas losgeht. Ich denke an ein Abenteuer und möchte gleich losziehen. Am liebsten wäre ich auch wie Adi und Michi nach Indien gegangen. So ein Abenteuer würde mich sehr reizen. Da brennt es, da juckt es mir unter den Nägeln. Doch Gott sagt mir in meine jetzige Lebenssituation hinein, ich sende dich zu deiner Familie. Jetzt ist das deine Aufgabe. Und es ist nicht immer einfach zu akzeptieren. Das ist für mich schwierig auszuhalten. Ich würde sehr gerne wieder nach Indien. Ich war ja auch schon in Indien, 2009. Ich war in jener Stadt schon, in Siliguri. Ich kenne die Region. Ich kenne die Leute dort. Sie sind mir ans Herz gewachsen. Ich liebe die Berge des Himalaya. Ich würde gerne wieder dorthin gehen. Und wenn Gott dort so stark am Wirken ist, dann möchte ich doch dabei sein. Möchte ich auch meinen Beitrag leisten? Ich könnte meinen Beitrag leisten, natürlich. Doch Glaube kann warten auf des Herrn Zeit und Ort. Hat Spurgeon gesagt, Glaube kann warten auf des Herrn Zeit und Ort. Gott erweckt Menschenherzen zu seiner Zeit. Wir können es nicht erzwingen. Können wir warten auf des Herrn Zeit und Ort? Ich komme zum letzten Punkt. Gott will jeden Einzelnen aus seinem Volk gebrauchen. Ich lese dazu aus Esra 2. Und dies sind die aus der Provinz, die heraufzogen aus der Gefangenschaft jener Verbannten, die Nebukadnezar, der König von Babel, in die Verbannung nach Babel geführt hatte und die nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, ein jeder in seine Stadt. Die mit Zerubabel, Jeschua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordochai, Bilshan, Mispar, Bigwai, Rechum und Bana kamen. Die Zahl der Männer des Volkes Israel, die Söhne Parosch 2172, die Söhne Shephatia 372, die Söhne Arach 775, die Söhne Pachat Moab, von den Söhnen Jeschua und Joab 2817, die Söhne Elam 1254, die Söhne Satu 945 und so weiter und so fort. Das ganze Kapitel lang. Namenslisten sind langweilig zu lesen, nicht? Zu lesen sind sie langweilig. Aber in eine Namensliste eingetragen zu werden, die in der Bibel publiziert wird, das wäre doch nicht schlecht, oder? Da würde jeder von uns gerne draufstehen. Ja, Gott will jeden Einzelnen aus seinem Volk gebrauchen. Das ist die Botschaft dieser Namenslisten. Jeden ist wichtig, keinen ist förig. Gott möchte dich gebrauchen, um seine Geschichte voranzubringen. Und wir haben hier eine wunderbare Balance auch zwischen den beiden Extrempolen des Kollektivismus, wo der Einzelne völlig in der Masse aufgeht, und des Individualismus, wo ich mich einfach auf mich selbst konzentriere. Gott hält die Balance zwischen Kollektivismus. Nein, jeder Einzelne ist mit seinem Beitrag wichtig. In seiner Individualität, auch mit seinen Gaben, mit seinem Charakter. Gott sieht das und Gott setzt dich dementsprechend ein. Danke, Lucian, für das wunderbare Bild mit den unterschiedlichen Schraubenschlüsseln. Aber es geht auch nicht darum, dass nur noch das Individuum im Zentrum steht und nicht die Gemeinschaft. Nein, es geht nicht um die Verwirklichung deines Reiches, deiner selbst. Es geht um die Verwirklichung des Reiches Gottes und seines Auftrags. Aber es beginnt mit jedem Einzelnen. Damit eine Reformation, damit oder sogar eine Erweckung geschehen kann, müssen zuerst einzelne Menschen persönlich erweckt und erneuert werden. Alle, deren Geist Gott erweckt hatte. Wo hast du eine solche persönliche Erweckung erlebt? Wenn du glaubst, dann sicher zu Beginn deines Glaubenslebens, in der Wiedergeburt, als der Geist Gottes deinen Geist erweckt und lebendig gemacht hat. Vielleicht auch später Momente der Erneuerung, der Erweckung. Erzählt einander davon. Das ist sehr ermutigend, voneinander zu hören, wie Gott dich, deinen Geist erweckt hat. Schauen wir nach vorne, wo sehnst du dich nach Erneuerung, nach einem neuen Aufbruch? Kennst du die Sehnsucht überhaupt noch nach dem Herzen Gottes? Verena und ich durften im September unser 10-jähriges Hochzeitsjubiläum feiern. Ein wunderbarer Tag und wirklich ein Grund zum Feiern. Aber so nach 10 Jahren mussten wir auch konstatieren, so die Schmetterlinge im Bauch, diese erste Liebe, die ist auch ein bisschen verflogen. Ja klar, Kinder sind da ein bisschen dazwischen gekommen. Aber diese Beziehung, auch diese Liebe, das braucht immer wieder Erneuerung. Das ist kein Selbstläufer in der Ehe. Und so nach 10 Jahren haben wir gedacht, es ist gut, auch unsere Traupredigt wieder einmal zu lesen. Ich habe mich noch daran erinnert, der Pastor hat etwas von Küssen darin geschrieben, gesagt auch uns, dass es gut ist, wenn ein Liebespaar sich oft küsst, oder? Da sieht man die Leidenschaft, die Liebe. Und das ist ihm aufgefallen an uns zu jener Zeit. Schön. Seine Traupredigt ging um den Psalm 85. Letzte Woche hat Adi darüber gepredigt und Gerechtigkeit und Frieden küssen sich, heißt es darin. Ja, um dieses Küssen geht es in der Ehe. Natürlich auch, dass Friede und Gerechtigkeit zusammenkommen. Ja, aber vielleicht brauchen wir auch etwas Erneuerung. Mit dem Küssen kommt die Leidenschaft. Vielleicht brauchst du Erneuerung in deiner Beziehung zu Jesus, zu Gott. Was kannst du tun? Ich möchte zum Abschluss das Wort lesen aus Jesaja 50, ab Vers 4. Das passt eindrücklich hier hinein. Es geht darum, dass wir bereit sind zu hören. Er weckt auf, Gott weckt auf, auch hier. Er weckt auf, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre wie ein Schüler. Gott, der Herr, hat mir das Ohr aufgetan und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Wenn du dir Erneuerung wünschst, sei bereit zu hören, schaffe Zeit, schaffe Raum auf Gott zu hören und weich nicht zurück. Sei nicht widerspenstig. Bete darum, dass Gott dir das Ohr weckt. Bitte ihn. Vers 6 weist uns hin auf Jesus, denen, die schlugen, habe ich meinen Rücken dargeboten und meine Wangen denen, die mich an den Haaren rissen. Gegen Schmähungen und Speichel habe ich mein Angesicht nicht verdeckt. Dieser ganze Abschnitt spricht ja vom Gottesknecht, der uns das Vorbild ist für Erneuerung, für Wiederherstellung. Sandro hat es eingangs erwähnt, Gott hat dort bewiesen, dass er ein Gott der Erneuerung und Wiederherstellung ist, am Kreuz. Jesus hat seinen Rücken dargeboten. Und durch ihn darf neues Leben kommen. In deine Beziehung zu Gott. Wenn du noch gar nicht in dieser Beziehung lebst, dann kannst du zu ihm kommen, ans Kreuz. Und in diese Beziehung eintreten durch die Versöhnung mit Gott, Vergebung deiner Schuld, wenn du umkehrst. Aber auch unsere Erneuerung geschieht, wenn wir wieder zum Kreuz zurückkehren. Dort hat Gott seine Liebe zu uns demonstriert, ein für alle Mal. Und dies wird auch deine Liebe zu ihm neu machen, erneuern. Und dann mache dich auf, wie die Rückkehrer. Gott erweckte ihr Herz und sie machten sich auf. Mach den ersten Schritt, notiere dir diese eine Sache, in der du dir Erneuerung wünschst. Eine Sache reicht aufs Mal. Notier's dir und bitte Gott, dass er wirkt. Das ist ja das Befreiende. Du musst es nicht selber machen. Du darfst einfach Gott bitten, dass er es tut, dass er verändert. Bring es vor ihn, bitte ihn, er wird wirken, denn Erneuerung ist sein Herzensanliegen. Amen. Jesus, ich danke dir für dein Wirken. Ich danke dir, dass du bewiesen hast, deine Liebe zu uns, als wir noch Feinde waren, als wir dir noch feindlich gegenüberstanden, hast du uns erweckt durch deine Auferstehungskraft zu neuem Leben. Und du weißt, an welchem Punkt, dass ein jeder von uns Erneuerung benötigt, zeige uns diesen Punkt, an dem du wirken möchtest, an dem du weiter wirken möchtest, erneuernd, wiederherstellend, dass wir hören und dass wir nicht zurückweichen, sondern uns darin ganz dir hingeben. Und du wirst wirken, du wirst neu machen. Du wirst uns immer mehr in dein Bild verändern. Ich danke dir. Amen.